Montagsgespräch.
Wir sind über 1000 Meter. Es kann losgehen. Willkommen im Glacier Express, dem wohl komfortabelsten Logenplatz für das große Finale der alpinen Eismassen. Draußen vor unseren riesigen Panoramascheiben zieht das Gedächtnis der Erde an uns vorbei, beziehungsweise das, was davon übrig ist. Was Jahrtausende brauchte, um sie unter unendlichem Druck aufzutürmen, verabschiedet sich heute im Zeitraffer menschlicher Ignoranz. Und wir schauen bequem mit einem Getränk in der Hand dabei zu. Das hat doch eine wunderbare Poesie. Luxustourismus als Logenkarte für den Weltuntergang. Aber nicht nur das Eis vor unseren Fenstern schmilzt. In diesem Jahr ging auch eine Ära am Programm von Radio Frei zu Ende. Über 25 Jahre in weit mehr als 1000 Ausgaben hat mein heutiger Gesprächspartner Woche für Woche das Weltgeschehen kommentiert, unnachgiebig pointiert, aus neutraler Sicht eben. Naja, und wer seine Kommentare gehört hat, der weiß, wovon ich spreche. In diesem Jahr zog Albert Dürrimann den Schlussstrich unter seine wöchentliche Kommentararbeit und es gibt wohl keinen passenderen Ort für dieses Abschiedsgespräch als den langsamsten Schnellzug der Welt. Herzlich willkommen, Albert.
Guten Tag.
Das ist auch dein erstes Mal hier im Glacier Express?
Ja.
Das heißt, du bist schon mit vielen Bergbahnen gefahren, aber dieser Panoramazug ist dein erstes Mal?
Der Glacier Express schon. Die Strecke kenne ich, aber den Glacier Express habe ich noch nicht absolviert.
Man könnte sagen, dass sich das langweilt, die Berge. Du bist in den Bergen geboren und aufgewachsen. Gibt es irgendwann mal, hast du irgendwann mal genug?
Nö, das geht gut.
Das geht gut und das beeindruckt dich immer noch?
Beeindrucken würde ich nicht sagen, aber ich kenne das, das ist normal.
Normal, was ist schon normal? Aber du hast über 25 Jahre lang das Weltgeschehen kommentiert. Blicken wir mal auf den Stand der Produktivkräfte, weil wir sind derzeit gar nicht produktiv, aber wir fangen mal damit an. Technologisch und logistisch könnte die Menschheit heute problemlos jeden Erdenbürger satt, gesund und abgesichert leben lassen. Warum ist denn dieser gewaltige Fortschritt in den letzten zwei Jahrzehnten nicht in allgemeinen Wohlstand geflossen, sondern eigentlich in neue Zukunftsängste?
Nun, Zukunftsängste ist das eine, das muss man ja einfach immer haben. Das ist so der kleine Luxus, den man sich gönnt. Wieso aber das Potenzial nicht ausgeschöpft wird nach wie vor, da sind natürlich mehr als, das ist nicht nur eine Kraft am Werk, da sind mehrere Kräfte am Werk. Und ich bin nicht die richtige Person, um hier eine Antwort in einem Satz zu geben. Da gibt es wirklich sehr viele Kräfte am Werk. Die Erde ist nach wie vor groß, ne?
Ja, ein Satz muss es ja nicht sein. Wir haben ja eine Stunde Zeit, hier zu plaudern. Der Zug fährt 8 Stunden.
Das stimmt, aber wir müssen ja auch noch über andere und wichtigere Sachen sprechen, ne?
Ja, zum Beispiel über den Dreiklang, von dem du im Grunde auch, von dem wir gesprochen haben. Der Produktivkräfte, das ist das eine. Da geht es ja um Eigentum, da geht es um Macht und so weiter. Und dann die Institutionen, die versagt haben weltweit.
Würde ich so nicht sagen. Die hat man ja nicht so hingebaut zu einem bestimmten Zweck. Die sind entstanden, entstehen fortzu, verändern sich auch, versagt. Sie sind einfach das, was sie mal waren. Und jetzt brauchen wir so langsam eine Renovation dieser Institutionen, würde man meinen. Könnte man sich mal dran machen, ne?
Was meint Renovation? Erstmal alles abreißen, kaputt machen, zerstören? Oder wie verstehst du Renovation oder Renovieren?
Ich sage lieber Renovation, weil Revolution ein bisschen abgeschmackt und abgedroschen tönt.
Aha.
Ja, ich weiß auch nicht. Es ist auch nicht mehr ganz so einfach. Wir sind deutlich mehr Menschen als auch schon, als man von Revolution sprach. Deutlich mehr Menschen, anders organisiert, neu organisiert, komplex organisiert. Ich wüsste jetzt im Moment nicht, wie man eine Revolution einfach so rein logistisch aufbauen sollte. Das heißt, dass man genügend Kräfte hinter einer Idee, hinter einem Projekt vereint, dass das dann auch hinhaut.
Eigentlich müssten ja die politischen Institutionen, Staaten, Parlamente, internationale Verträge diesen Widerspruch zwischen technischer Möglichkeit und sozialer Ungleichheit glattziehen. Das ist doch deren Aufgabe. Doch stattdessen wirken sie heute gelähmter denn je. Ist jetzt Politik endgültig zum Reparaturbetrieb eines überforderten Systems verkommen? Ist das also, kann man sagen, es funktioniert alles nicht? Oder ist es so, wie du sagst, dass man tatsächlich renovieren kann?
Ja, man kann nicht nur, es wird ja auch andauernd renoviert. Die Sphäre des Politischen hat sich sicher geändert. Also oder auch der Glaube an die Veränderbarkeit im Rahmen der Politik, das hat sich sicher verändert. Aber die Veränderung ist ja permanent, abgesehen davon. Ich meine, die Politik hängt auch von der Gesellschaft und von der Wirtschaft ab. So. Aber ein bisschen eine effizientere Einrichtung, das wäre vielleicht schon nicht schlecht. Ne? Eine Digitalisierung in der Verwaltung und dann klarere, eine Renovation des Systems, das wäre schon nicht schlecht.
Ich weiß nicht, ob mir renovieren gefällt. Wir sind hier oben in den Bergen, da sind ja die Gedanken klar, die Luft ist rein. Wir sind jetzt über 1000 Meter noch nicht ganz so hoch. Dennoch sehen wir doch das Versagen der Menschheit. Obwohl hier die Sonne scheint, alles schön ist, die Gletscher schmelzen. Ist das nicht hier oben ein Sinnbild dafür, dass wir es nicht gepackt haben als Menschheit?
Die Menschheit, das ist ein großer Begriff. Das ist ja nicht einfach so ein Block, den man für etwas verantwortlich machen kann oder nicht. Das steckt voll von Unterschieden, Gegensätzen und so weiter. Was man sagen kann, das ist in Bezug auf das Klima, dass die Politik von den Erdöl-Multis dominiert wird. Das ist klar. Auf der anderen Seite die Exekutive der Erdöl-produzierenden Länder und der Erdöl-Multis, das sind immer noch wir, die wir nach Fuerteventura fliegen. Das sind wir, die wir mit dem Auto von Erfurt nach Zürich fahren, anstelle des Zugs. Aber diese gesamte verbrennermotorgetriebene Wirtschaft, die ist verantwortlich für die Klimaerwärmung in erster Linie. Und die Menschheit hat da zunächst noch nicht so viel zu tun damit.
Ja. Du betreibst jetzt natürlich schön Konsummoralismus. Du wirfst mir vor, was ich mache oder nicht mache, genau. Was natürlich legitim ist und was geht. Aber ist das die Lösung? Müssen wir das nicht vom moralischen, individuellen Schuldzuweisung zu unserer strukturellen Lösung, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, dies und jenes zu machen, muss es nicht härtere strukturelle Veränderungen geben, die das, was wir hier machen, gar nicht mehr möglich macht?
Carsten Rose, nichts läge mir ferner als dir, die Verantwortung für den Klimawandel auf deine Schultern, die zwar breit sind und viel tragen können, aber daran bist du nicht selber schuld, das weiß ich schon. Nein, das meine ich nicht, aber wenn man so ein bisschen in die Richtung arbeiten würde, wenn die Politik ein bisschen in die Richtung arbeiten würde, die man ja auch schon hatte, mit den Klimazielen von Paris und so weiter. Wenn man das ernsthaft betrieben hätte, anstelle nachher Klimakonferenzen in Saudi-Arabien und in Aserbaidschan zu organisieren oder im Fall der Schweiz den obersten Erdöl-Lobbyisten zum Chef des zuständigen Ministeriums zu machen. Wenn das ein bisschen anders laufen täte, wäre schon mal etwas geholfen.
Wir waren beim Dreiklang, wir haben also die politischen Institutionen, du sagst, die kann man reparieren, da geht noch was. Wir hatten die Produktivkräfte, also das, darauf bist du mir noch nicht so richtig eingegangen, dass wir doch so viel Kapazitäten, so viel Reichtum haben und wir es nicht schaffen, das gerecht auf der Welt zu verteilen. Ist das eine Illusion oder kann das immer noch ein Ziel sein, zu sagen, wir könnten eigentlich alle versorgen, aber aber es funktioniert nicht?
Ja, das muss natürlich das Ziel sein, dass alle ausreichend zu beißen und zu wohnen und so weiter haben auf der ganzen Welt. Das ist nach wie vor das Ziel. Und der Punkt ist ja nur, dass wir so weit sind, dass wir das machen könnten. Und dann kommt die Frage, weshalb geschieht es denn nicht? Da stecken selbstverständlich Interessen dahinter. Interessen auf verschiedenen Ebenen. Wir haben zum Beispiel, um das nur zu erwähnen, damit ich auch ja nicht Gefahr laufe, politisch korrekt zu erscheinen, wir haben Zuständigkeiten in den ehemaligen Entwicklungsländern, also in den Ländern des Südens, die sich ja gerade im Rahmen des Antikolonialismus stark gegen den Norden wehren, die aber in ihrer eigenen Verfassung in keiner Art und Weise auch nur einen Millimeter näher an diese Entwicklungsziele herankommen. Das heißt, dass man den Reichtum, den es dort gibt, auch tatsächlich an die Bevölkerung verteilt. Die Regierungen sind ja völlig anders organisiert. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Gesellschaften halt sich anders entwickelt haben oder noch in voller Entwicklung begriffen sind. Das ist ja völlig klar. Aber dort steckt wirklich ein riesiges Problem. Und es sieht im Moment nicht so aus, als wären diese Länder, die ehemaligen Entwicklungsländer, in der Lage oder gewillt, da die entscheidenden Schritte zu tun. Stattdessen vertreiben sie sich die Zeit mit Forderungen nach Reparaturzahlungen für Sklavenarbeit und so weiter. Und sie vertreiben sich die Zeit damit, dass sie jetzt auch ihren eigenen Rassismus entwickeln, wie in Südafrika. Also ist nicht ganz einfach, wirklich.
Man könnte sagen, es ist einfach, es ist einfach eine Klassenfrage, es ist eine Frage, wer das Geld, wer die Produktionskräfte hat, da verleihst du dir vielleicht die Augen, wenn wir jetzt auf Marx kommen. Also lass uns in dem Dreiklang, in dem wir jetzt waren, mal über die Klassenverhältnisse reden. Damit sind wir eben beim dritten Punkt des Dreiklangs, die sozialen Verhältnisse, der Reichtum explodiert, aber er konzentriert sich bei immer weniger. Haben wir in den letzten 25 Jahren deiner Beobachtung eine Verschärfung in den alten Klassengrenzen erlebt oder schlicht so eine Verfeinerung der Maskeraden, also dass wir die Klassenunterschiede eher verschleiert haben und es gibt keine Klassen mehr? Oder ist es dennoch eigentlich ganz einfach? Es gibt die, die Geld, Macht, Produktionsmittel haben und die, die gezwungen sind, Lohnarbeit nachzugehen, doppelt frei natürlich.
Also sagen wir, auf der einen Seite ist es relativ einfach, nämlich dort, wo sich so unglaubliche Reichtümer anballen. Aber das ist nicht der relevante Bereich zunächst für mich. Für mich ist der relevante Bereich der, ob es irgendwie gelingt, den materiellen Reichtum, also die Konsumgüter, auch an die Leute zu bringen. Und das haben wir, glaube ich, bei uns erreicht, schon seit einiger Zeit.
Notabene. Dass wir es könnten?
Nein, wir machen es auch. Also ich meine auch die Leute, die von Sozialhilfe leben, die leben doch, die haben nicht immer nur die schlechtesten Produkte oder das schlechteste Bier oder was weiß ich. Nein, diese Verteilung ist mehr oder weniger erreicht, seit längerer Zeit übrigens, wie gesagt. Aber man könnte es auch noch ein bisschen vernünftiger machen, man könnte es auch vernünftiger begründen, man könnte aufhören, damit Politik zu machen oder scheinbare Politik zu machen. Aber das ist eigentlich soweit erreicht. Das finde ich relevant. Die Klassenfrage, die gefällt mir eigentlich nicht so. Weil,
wieso?
Ja, weil es einfach im globalen Rahmen kaum Sinn macht, die Gesellschaft oder die gesellschaftlichen Probleme unter diesem Aspekt anzuschauen jetzt. Der Kapitalismus verlagert sich zunehmend aufs Kapital. Die Lohnarbeit oder die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer sind einfach in einem System, wo Geld über die Löhne verteilt wird. Aber die Abschöpfung des Mehrwertes, diese alte Ökonomie, ich fürchte, das reicht nicht mehr aus. Wir sind am Ende der klassischen Ökonomie. Wir müssen eine andere ökonomische Sichtweise, eine andere ökonomische Brille aufsetzen.
Über die Brille müssen wir mal reden. Als du vor 25 Jahren mit deinen Kommentaren angefangen hast, galt noch die Erzählung vom Ende der Geschichte und der US-geführten Globalisierung. Heute sehen wir neue Blockbildungen, Handelskriege, reale Kriege in Europa und Nahost. Ist der finale Zerfall der regelbasierten Weltordnung schon da oder ist er wie hier die Berge und die Gletscher nur am Bröckeln?
Ah ja, das mit dem Ende der Geschichte, das war natürlich ein Scherz, das ist ja klar. Ja, logisch, das hat auch Fukuyama oder wie er heißt, nicht so ernst gemeint. Das ist die Zeit dreht sich weiter. Ne? Das wäre ja dann einfach der Abschluss, der Stillstand, der absolute Stillstand oder der komplette Tod. Die Geschichte geht weiter, das ist völlig klar. Oder eine regelbasierte Welt. Kommt immer auf die Regeln drauf an. Es ist eher das, dass sich die Regeln verändern. Das hört ja nicht auf. Es gibt einfach dann Leute, die mit den alten Regeln Unfug treiben, wie Donald Trump oder solche Sachen.
Moment, der heißt Lastwagenhupe.
Heißt Lastwagenhupe.
Das habe ich gelernt.
Oder Wrestler auch. Ja, früher Wrestler und jetzt Lastwagenhupe. Aber es ist eher Unfug, was der da betreibt. Dem ein wirkliches Ende zu setzen. Aber die Frage stellt sich, also da haben wir auch ein freies Terrain vor uns, wo wir sagen können, was wollen wir denn für Regeln? Da, diese Frage wird ja auch dauernd beackert, auch von den Rechtspopulisten, aber auch von den Linkspopulistinnen wird da tüchtig geackert, wobei mir natürlich die Linken viel näher stehen, das ist klar.
Was ist das, was ist denn links? Was sind denn die Linken? Was sind denn linke Ideen? Du schnaufst zu Recht.
Ja, das ist eine gute Frage.
Schnauft man eigentlich bei 1260 Meter Höhe, 40 Meter, da ist es doch, da wird die Luft dünner, oder?
Das stimmt, ja, da muss man ein bisschen tiefer durchatmen. Das ist ganz klar. Die Linken haben so mit ihren Ideen halt auch ein bisschen, die sind auch in die Jahre gekommen. Das kann man als komplex vielleicht nicht einmal mehr richtig definieren und zum Teil auch nicht mehr gebrauchen. Man kann einzelne Elemente davon gebrauchen, die Vernunft zum Beispiel. Das Erbe der Aufklärung, daran denke ich, müssen wir uns weiterhin halten, dass wir Lösungen für die Gesellschaft mit vernünftigen Sachen aufgrund von vernünftiger Analyse anstreben, überhaupt nur schon mal zu erkennen, versuchen, was ist überhaupt Sache. Ne? Mhm. Und dann aufgrund dieser Erkenntnis versuchen, das Ganze einzuordnen, Schlüsse daraus zu ziehen und möglichst keine dummen Kriterien anzuwenden wie Nationalismen oder so, ist auch schwierig. Gerade bei so großen Organismen wie zum Beispiel der EU, welche über die Nation gebaut worden sind und dementsprechend diese Vielzahl an Widersprüchen innerhalb der Länder noch einmal anders auf ein anderes Niveau hebt, das ist nicht einfach, wirklich.
Wir machen einen kurzen Break, denn wir sind ja im Glacier Express. Wir kommen in 4 Stunden an. Der seit 1930 verbindet der Glacier Express die Nobelkurorte Zermatt und St. Moritz. Für knapp 290 Kilometer braucht er rund 8 Stunden, Durchschnittsgeschwindigkeit 40 km/h. Ingenieurkunst par excellence, 291 Brücken, 91 Tunnel. Höchstpunkt am Oberalpass auf 2033 Meter. Im Moment sind wir auf 1200. Wir haben ja einen Schaffner kennengelernt, oder den Chefarzt hätte ich beinahe gesagt, hier den Chefschaffner, der etwas bedauert hat, dass es die Pfeifen, die zwei unterschiedlichen Pfeifen, dass er die nicht mehr benutzen darf. Also dass er trauert der analogen Zeit nach.
Ja, offensichtlich auch noch einer von denen. Auch hier auf dem Zug.
Ja. Und er hat mir aber die, wie sagt man, mit der Zange, Entwertungszange, hier ein, was reingemacht, steht 28. Juli drauf. Und das ist eine Schmalspurbahn hier. Und die wichtigste Information, die ich heute bekommen habe, ist, dass dein Urgroßvater an der Strecke mitgebaut hat, der Urgroßvater, das Viadukt zum Beispiel, über das wir gefahren sind. Und der hieß Müller. Und du hast also deutsche Wurzeln.
Auch.
Weil er, der Vater, hier gebaut hat und dann hier seine Spuren in Form von dir hinterlassen hat?
Nun, eigentlich in Form seiner Töchter. Also sein Hauptarbeitsbereich war eigentlich die Rätische Bahn, aber soviel ich weiß, hat er auch an der Furka noch etwas mitgebaut, dass die Informationen sind nicht mehr so ganz zuverlässig. Aber ich glaube, er hat auch an der Furka mitgebaut. Aber in die Haupttätigkeit, wie gesagt, an der Rätischen Bahn von Chur in Richtung Albulapass. Und auf der Strecke hat er seine Töchter verloren.
Und verloren wie?
Verloren, ja, an die lokalen Landwirte wahrscheinlich. Also einfach, die haben geheiratet hier. Okay. Die eine hat in Tamins geheiratet und die andere in Filisur. Und von der in Filisur, die Hermine Müller hieß die, von der Hermine Müller stammt meine Mutter ab. Die hieß dann nachher Elisabeth Sutter. Und mein Vater nicht direkt verwandt mit den anderen, weil die in Tamins, die hieß Koch, also der sie geheiratet hat. Bauer und Dorflehrer Koch.
Müller und Koch passt doch gut.
Ausgezeichnet natürlich. Aber mein Vater war eigentlich ein eingeborener Taminser, der hieß dann eben Jürimann. Und der hat dann aber wegen der Verwandtschaft der beiden Schwestern, hat er meine Mutter kennengelernt und so kam dann das eine zum anderen.
Der Titel aus neutraler Sicht war vom Tag 1 an eine Entlarvung. Ne? Jetzt hast du nach 25 Jahren, jede Woche hast du einen Kommentar geschrieben. Warum war für dich in diesem Jahr der Punkt erreicht, in dem du gesagt hast, der Kommentar ist gesprochen, jetzt reicht es, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich?
Nun, 25 Jahre finde ich eine schöne Zahl. Das ist ein guter Anlass. Ich hätte auch noch weitersprechen können. Ich könnte fast unendlich sprechen, bis mir der Atem ausgeht. Aber ich denke, das war schon richtig. Nicht zuletzt deswegen, weil die Welt heute eine andere ist als vor 25 Jahren. Und das heißt auch, die Neutralität erklimmt immer wieder neue Stufen. Und da müsst ihr euch jetzt beim Radio Freiheit mal umschauen, ob ihr jemand anderen aus der Neutralität findet, der euch etwas Zeitgemäßeres liefert. Die Perspektive ändert sich auch mit den Menschen natürlich. Vielleicht findet ihr jemanden in Finnland jetzt, das ist ja, glaube ich, auch halbwegs neutral. Oder Schweden oder was weiß ich. So, oder in Norwegen.
Ja. Ja. Aber war es bei dir auch eine Kraftfrage, wo du sagst, ich kann nicht, ich drehe immer die gleichen Schleifen? War es eine Form von Erschöpfung? Weil mich viele fragen, warum hat er aufgehört? Es gibt natürlich keine einfache Antwort.
Mit Kraft hat es, glaube ich, nicht direkt zu tun und mit Erschöpfung auch nicht. Aber dass sich gewisse Dinge wiederholen, das ist mir schon recht schnell aufgefallen. Und dann ist es auch halt im Laufe der Zeit der dauernde Kampf, da sich an die veränderten Zeiten nicht anzupassen, aber die mindestens zu realisieren. Was sind die wesentlichen Veränderungen? Und mit der Zeit glaube ich, dass jemand, der schon in der neuen Zeit denken gelernt hat, dass der da vielleicht eine bessere Perspektive hat, eine bessere Ausgangslage. Könnte ich mir vorstellen.
Ich nicht, aber meine Vorstellungskraft ist ja begrenzt, die natürlich sich hier weitet, wenn wir hier, jetzt geht es langsam höher.
Jetzt sind wir im Goms. Ja.
Was ist das?
Goms, das ist der Teil hier.
Dass das Essen bald kommt, ist natürlich auch schön. Wir kriegen gleich ein Essen serviert, krass, oder? Du hast diesen Kommentar über 25 Jahre gemacht, also ehrenamtlich muss man sagen, unabhängig, ohne Quoten, Kommerzdruck. Hat dennoch diese Art der Meinungsäußerung, der jenseits von Quotendruck, jenseits von irgendeinem Druck, da ist seinen Wert gehabt oder hat ihn auch noch?
Also für mich unbedingt. Wie weit das für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Frei das der Fall war, kann ich nicht gut beurteilen. Aber für mich war das natürlich 1A, weil es mich auch dazu gezwungen hat, genau mich mit der Aktualität zu beschäftigen. Im wirtschaftlichen Bereich makroökonomische Belange, Bruttoinlandprodukt und solche Sachen, Strukturfragen und nicht zuletzt mit dem Humor. Am Anfang war das ja eigentlich als Humorsendung gedacht und da habe ich auch gemerkt, dass mir der Humor dann mit der Zeit ausgeht. Ich habe auch gemerkt, dass der Humor Konjunkturen hatte. Also in den 2000er Jahren ist er in Deutschland ja richtig explodiert. Deutschland wurde ein richtiges, richtig lustiges Land.
Was? Welches Deutschland meinst du da?
Ja gut, zuerst muss ich sagen, habe ich mit dem bayerischen Kabarett begonnen. Das ist dann aber wieder verflacht. Da haben sich die Leute irgendwie verkrümelt oder ich weiß auch nicht. Aber es gibt doch in Deutschland sehr viele Leute, die sehr lustig sind.
Aber an ihrem Humor sollst du sie erkennen? Du erkennst die Leute, die Ironie nicht verstehen, Sarkasmus nicht verstehen, die keinen Humor haben. Ich habe ja festgestellt, ich war vorgestern, wann war das, bei deinem Wurstseminar eingeladen. Und da habe ich festgestellt, dass die Leute, die dort waren, das waren ja zum Großteil Schweizer, dass die Humor hatten oder zumindest meinen Humor. Das ist doch extrem wichtig in diesen Zeiten, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall, unbedingt. Also sagen wir, eine Weltsicht, die auch weiß, dass was man sieht, was man versteht, dass das halt auf einen selber begrenzt ist. Oder dass das auch, dass da immer die Möglichkeit des Irrtums drin ist. Das ist die Quelle des Humors. Ne?
Also, die Quelle des Humors ist ja die Möglichkeit des Irrtums.
Ja, unbedingt. Nicht die Möglichkeit, die Notwendigkeit des Irrtums. Ja, selbstverständlich. So.
Oh, jetzt kommen hier Getränke vorbeigehuscht. Ja. Eine kurze Pause machen?
Ja, ja. Erst die ersten Alkoholiker rauschen herbei.
Jetzt klimpert es in die ersten Verluste. Während der Carmen, dein Teller.
Jetzt muss ich zurück nach Hause fahren. Da habe ich eine kleine Pause in Andermatt. Und dann fallen unsere Grenze ist dies und dies. Dann kommen die rätische Bahnen. Das ist diese Glasgespäß, ist operiert für zwei Bahnlinien, Privatbahnlinien. Eine macht die Strecke zwischen Zermatt und Disendis, die andere Disendis Zamoritz. Und jetzt, das ist meine Grenze. Die Schielpfeife und die Abfertigungspfeife, das ist die Abfertigungspfeife, die Schielpfeife, zum Warnen. Aber das machen wir jetzt, benutzen wir das selten, weil die Abfertigungssystem ist digital jetzt. Das mehr, weil die Leute, die passen nicht auf. Das ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt noch. Danke für mal.
Mittlerweile sind wir durch Dissendiss gefahren und Dissendiss dachte ich ja, das ist die Hauptstadt des Battle Rap, aber das stimmt nicht. Albert, Dissendiss ist die Hauptstadt der Trockenwurst. Wieso?
Weshalb, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist dort die welthöchste Ansammlung von Herstellern und Herstellerinnen, Metzgerinnen und Metzgern von ausgezeichneten Trockenwürsten, wie zum Beispiel dem Andutschel.
Andutschel ist die Sonntagswurst?
Ich weiß nicht, ob das eine Sonntagswurst ist. Auf jeden Fall ist sie hervorragend.
Wir haben jetzt ganz dekadent in 2000 Meter Höhe gegessen. Drei Gänge, also einen kleinen Salat, einen Hauptgang und ein Dessert. Jetzt noch einen Kaffee genommen. Das ist ja, dachten wir, die höchste Form der Dekadenz. Bis wir dann festgestellt haben, dass wir doch nur zweite Klasse sitzen. Denn wir haben einen kleinen Ausflug durch den Zug gemacht. Und da sind wir wieder bei der Klassenfrage. Du sagst ja, Klassenkampf gibt es nicht mehr, es gibt gar keine Klassen mehr und so weiter und so fort. Doch wir beide haben festgestellt, dass es die wohl hier zumindest in diesem Zug noch gibt. Wir haben uns vorgearbeitet zur ersten Klasse und dachten, das ist es dann, das ist das Höchste, was es gibt. Aber nein, es gibt noch die sogenannte Exzellenzklasse. Was ist uns da passiert?
Nun, als wir die zu Besichtigungszwecken betreten wollten, hat uns der Oberleutnant Schroff zurückgewiesen und wieder rausgeworfen. Wir gehören da nicht hin.
Wir gehören nicht in die Exzellenzklasse. Wir konnten nur einen kleinen Blick werfen. Da waren so Ledersessel und das war dann ganz weit vorn. Und ich glaube, man hat es uns auch angesehen und gerochen, also gespürt faktisch, dass wir zu einer niederen Klasse gehören.
Gerochen würde ich vermuten, das gehört ja alles dazu. Ja. Und überhaupt, ich glaube auch nur schon die Haltung, wenn man gesehen hat, so ein paar Bedienstete am Boden gekniet sind und den Leuten die Zehennägel pedikuriert haben, natürlich. Das können wir schon von der Haltung her nicht bringen. Unser Eins bringt das nicht.
Ja. Ich sehe jetzt, bist du an deinem Element, weil du in der Übertreibung bist, die natürlich eine Übertreibung war, weil unwahr. Wobei alles, was in der eigenen Vorstellung stattfindet, ist ja auch wahr. Also wir durften in die Exzellenz Klasse nicht rein. Es gibt also doch noch Klassenunterschiede und damit auch Klassenkampf, oder?
Klassenkampf. Ich glaube, es empfiehlt sich hier ein bisschen zurückzublättern. Woher kommt das überhaupt mit den Klassen? Das ist ja eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, nehme ich an. Vielleicht geht es auch weiter zurück, aber richtig populär wurde es im 19. Jahrhundert. Und abgeleitet kommt das aus der Gesellschaftsanalyse. Die Gesellschaftsanalyse sagt, nicht nur die Gesellschaftsanalyse, aber die auch, dass kein Ding einheitlich ist, sondern dass jedes Ding besteht aus in sich, aus Widersprüchen, sich gegenseitig bekämpfenden gegenseitigen Widersprüchen. Und von daher hat sich die kapitalistische Gesellschaft, die einsetzende kapitalistische Gesellschaft, aus dem Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital, respektive zwischen Proletariat und Bourgeoisie, so etabliert, konstituiert. Aber im Grunde genommen geht es auf eine philosophische Grundfrage zurück, auf die Frage der Dialektik. Ne? Ob man die Welt, die Dinge als Serie, als Set von Widersprüchen, Gegensätzen und so weiter sieht oder nicht. Jetzt, damals war das ja eklatant. Das war auch im vollen Wandel noch, oder die letzten Teile des Wandels von der feudalistischen in die kapitalistische Gesellschaft. Unterdessen befinden wir uns noch mehr als 100 Jahre danach. Also wir sind eigentlich schon 200 Jahre im voll ausgebauten Kapitalismus. Und da verändern sich natürlich die Widersprüche. Ich glaube, es wäre ausgesprochen undialektisch, wenn man sagen würde, der gleiche Widerspruch bleibt über die Ewigkeit von 200 Jahren unverändert bestehen. Das nicht. Also mit der Klassenanalyse und den Klassenkämpfen, da wäre ich jetzt gerne vorsichtig. Es gibt verschiedene Leute, die sich da noch ein bisschen retten hinaus, indem man sagt, das globale Proletariat befindet sich in Bangladesch unterdessen, so in den Entwicklungsländern, was man so kennt. Es ist nicht einfach falsch natürlich, aber ich glaube nicht, dass das für die Gesellschaftsanalyse wirklich brauchbar ist, insbesondere bei uns. Weil wir wüssten dann ja nicht, die wir jetzt zunehmend entarbeitsplatzt werden, zum Beispiel in der Automobilindustrie oder was auch immer, wissen wir ja nicht, wo wir uns da hin tun sollten in dieser Klassenanalyse. Wir müssen etwas anderes machen. Wir müssen da die Analyse anpassen. Wir können nicht auf der Analyse weitermachen. Das ist vor allem nicht operativ. Es gibt keine Klassenkämpfe in absehbarer Zeit.
Es gibt ja die These, dass wir im digitalen Kapitalismus eigentlich in einem neuen Feudalismus leben. Klingt doch auch schlüssig, oder?
Nein. Ich bin dagegen, historische Begriffe mit einem Neo zu versehen und dann meinen, man hätte irgendetwas begrifflich gewonnen. Das gilt auch für den Neofaschismus übrigens. Das halte ich für untauglich. Aber dass man sich überlegen muss, wo wir stecken, wohin es führt, das ist schon so. Ob das wirklich etwas Ähnliches ist wie im Feudalismus, ich glaube es nicht. Ich glaube, da kommt einfach wieder eine neue Etappe, über die man sich gut Gedanken machen muss, natürlich. Aber wir befinden uns jetzt am Anfang dieser Entwicklung offensichtlich. Wir sind wieder einen Schritt weitergekommen. Mal gucken, was da ist.
Schritt vor dem Abgrund? Also Neo gefällt ja nicht, also heißt Neofaschismus gefällt ja auch nicht. Wenn das dann kein neuer aufkeimender Faschismus ist, was ist es denn dann? Wie nennen wir das dann?
Ja, man kann es beschreiben. Es sind sicher autoritäre Tendenzen und vor allem ist es geballte Dummheit natürlich. Das ist vielleicht eines der markanten Kennzeichen, dass man versucht, die Denkfähigkeit in der breiten Bevölkerung abzuwürgen, umzulenken in ein Quasi-Denken, in Slogan, populistischen und nationalistischen Mist. Das ist so ein Kennzeichen, das auch, ist auch nicht besonders neu so als Typ, aber ist auch nicht besonders faschistisch. Einfach, aber das ist es auf jeden Fall, dass wir in einer Phase stecken, wo die Vernunft einfach von allen Seiten her attackiert wird. Und in erster Linie von der Rechten. Aber man muss auch sagen, auch die Linke war da nicht untätig in der Beziehung.
Nun gibt es auch die These, dass wir in einer Singularität leben, nicht nur im Sinne von der KI, dass sich also die Entwicklung so rasant fortsetzt, dass wir gar nicht mehr einschätzen können, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Dimension sich Gesellschaft verändert. Leben wir in einer Singularität?
Dafür bin ich zu wenig Physiker, um das beurteilen zu können. So wie ich das verstanden habe, war eine Singularität so ein Ausreißer, der sämtliche Naturgesetze auf den Kopf stellt. Das sehe ich nicht so. Ich denke, wir sind eher in einer Phase, wo die ökonomischen und vielleicht in der Nachfolge auch gesellschaftlichen Gesetze auf eine neue Stufe gehoben werden. Also ob das eine Singularität ist, weiß ich nicht. Ich würde es nicht so bezeichnen, aber vielleicht ist es trotzdem eine, kann ich nicht ausschließen.
Du hörst nicht auf, optimistisch zu sein, würde man neue Stufe, würde ja heißen, es geht nach oben, es wird besser, es entwickelt sich. Was ist los mit dir?
Ja, tut mir leid, aber ich bin halt nun halt, das ist ein Konstruktionsfehler bei mir. Ja, kommt aus den Bergen, da geht es immer runter.
Es sind doch Untergangsszenarien und Depressionen aller Orten und du sagst, nee, das sind Veränderungen, es geht weiter. Oder was?
Nein, es gibt Sachen, die mir schon zu denken geben, also eben, vor allem im Klimazusammenhang. Das andere, im wirtschaftlichen Bereich, die Indikatoren weisen ja grundsätzlich in die richtige Richtung, nämlich in Richtung verbreiteten Wohlstand. Man kann sich schon fragen, ist das nicht schon viel zu weit? Also produzieren wir nicht, wir produzieren ungefähr das Doppelte dessen, was alle Menschen verbrauchen könnten. Die Hälfte hungert weiterhin und die andere Hälfte schmeißt, also in dem Fall so circa drei Viertel der Produkte weg. Das ist eigentlich doof, aber es gibt ja, wie bei den meisten Entwicklungen auf der Welt, nicht einfach einen Masterplan, gemäß dem man vorgeht. Also muss man mit gewissen Übergangsschmerzen und Erscheinungen halt leben. Ich nehme mal an, das sei auf über kurz oder lang einigermaßen steuerbar oder das renke sich einigermaßen ein. So.
Ich fürchte, ich kann dich nicht mehr zum Kulturpessimisten machen, da ist keine Chance.
Nicht in absehbarer Zeit, nein.
Du wirst in absehbarer Zeit ein Buch fertig bekommen und hast ja auch einige Bücher schon fertig bekommen. Du bleibst also Autor, du hast aufgehört, Kolumnist, Kommentator zu sein, aber du schreibst weiter Bücher. Wie ist da der aktuelle Stand?
Das Neueste ist eigentlich fertig. Ich ringe um die Verlegerschaft. Das heißt, Eigentlich war ich schon darauf eingestellt, wie bisher das Zeug zum Schluss im Selbstverlag herausgeben zu müssen. Aber jetzt hat sich noch jemand gefunden mit einem Rest an Interesse. Und vielleicht schaffen wir das in Co-Produktion, das wäre schön. Weil eigentlich kommt da etwas sehr Schönes heraus. Eigentlich kommt
sag es.
Ja. Nämlich erstens der Text oder das Buch als solches. Es ist so ein Netzwerkbuch. Es gibt eine Geschichte, die aber eigentlich neben dem Netzwerkgedanken vorbeiführt. Und der Netzwerkgedanke exprimiert sich in 600 Unternehmen, die ich zusammengekratzt habe und von denen ich sozusagen Kurzbiografien anfertige in diesem Text.
Unternehmen, Firmen oder was?
Ja, global. Zum Teil schon untergegangen, zum Teil auch nicht. Und ich nenne die Börsensterne. Und die Sterne sind ja auch ein Netzwerk, ne? So eines der größten physikalischen Netzwerke, eines der größten physikalischen bekannten Netzwerke. Ich stelle also auch allen Börsensternen noch einen richtigen Stern zur Seite, ohne aber in die Details zu gehen, sonst würde das dann tatsächlich unleserlich. Und schließlich stelle ich denen als weiteres mächtiges Netzwerk auf der Erde dann aber je einen Pilz zur Seite. Also einen Stern und einen Pilz. Ja, einen Pilz. Nicht ein Pilz, sondern einen Pilz. Ja.
Also dieses Myzelgeflecht.
Ja, genau. Also das ist das und dann hat es natürlich eine Geschichte, das Ganze spielt in 100 Jahren, eine Kapitänin der russischen Nordmeerflotte und solche Späße.
Ich muss mal Druckausgleich machen. Ich muss mal du hustest und wir sind jetzt wieder auf 700 gesunken.
Ja, wir sinken, um dann nachher wieder erst recht anzusteigen. Ja. Nein, das ist schön. Ich habe auch unterdessen mehr oder weniger die Zusage eines Illustrators, der sehr schöne Bilder macht und vielleicht sogar gestalterisch in das ganze Buch eingreift. Und dann habe ich auch einen Grafiker zur Hand, der einen ersten Entwurf gemacht hat, der mir gar nicht schlecht gefällt. Nein, das wird etwas Schönes. Aber es dauert noch eine Weile, denn ich rechne damit, dass das frühestens nächstes Jahr herauskommt. Mal sehen, im besten Fall mit einem externen Verleger und sonst, wie gesagt, mache ich es halt wieder selber.
Das ist dein Haupttun im Moment?
Boah, ja, wahrscheinlich schon.
Neben Wurstseminaren und der Arbeit in deinem großen Wohnprojekt mit 1300 Menschen, was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, das ist eine Gruppe, also man sagt ja, ab einer Gruppe von 30 Leuten oder so lässt sich es nicht mehr überschauen und da sind die Gruppen zu groß. Wie würdest du jetzt, ihr wohnt jetzt schon in diesem Hunziker Areal seit einigen Jahren, was ist so dein Resümee, ist die Gruppe zu groß, 1300?
Wir wohnen da seit 11 Jahren und das kommt halt ein bisschen darauf an, wonach man fragt. Zum Wohnen zum Beispiel sind 1300 sicher nicht zu groß, weil Städte umfassen zum Teil bis zu 12, 13 Millionen Leute und das ist auch nicht zu groß. Was vielleicht eine Frage ist, das ist, kriegt man in so einer Genossenschaftswohnung, in einer großen Genossenschaft, Wohngenossenschaft, Leute zusammen, die etwas tun, die etwas Vernünftiges tun, die etwas tun, was sie selber und die Gemeinschaft und die Welt insgesamt weiterbringt. Und da bin ich jetzt in unserem konkreten Fall recht glücklich. Es hat hier sehr viele kreative Leute, also sehr viele. Das ist natürlich kein Zehntel der Leute, die hier wohnen, aber immerhin. Ein Zehntel sind ja schon 100, 130 Leute. Und wenn wir da 50 haben, die etwas tun, das ist schon ein sehr angenehmes Umfeld. Sehr schön. Ja, das tatsächlich, da habe ich einige Spielräume. Wir haben so ein kleines Museum, wo sich immer wieder neue Leute finden aus dem Areal selber, die irgend fotografieren, Kunst machen. Es ist sehr vergnüglich.
Also bleibt es bei dem alten Slogan, bildet Banden, tut euch zusammen, macht was zusammen, seid solidarisch. Eigentlich doch ganz einfach, oder?
Dieser Slogan ist sicher goldrichtig, auf jeden Fall. Schön wäre es eben, wenn man über die Banden hinaus auch in die Breite gehen täte. Also die Leute, mehr Leute, mehr normale Leute, um die geht es ja letztlich, wenn auch die normalen Leute erreicht und die auch dazu bringt, dass sie beginnen, sich selber auch ein bisschen selber zu erforschen, sich etwas zuzutrauen. Also ja, das kann da verschiedene Gestalten annehmen, aber das ist dann am Schluss schon die Stoßrichtung, dass es in die Breite gehen sollte.
Albert? Vielen Dank für dieses Abschlussgespräch. Die Höhenluft tut deinem Husten gut, hoffe ich. Wir sind jetzt noch ein paar Stunden unterwegs und enden dann in St. Moritz und dann geht's zurück nach Zürich.
Dann geht's zunächst mal ins Hotel und vorher geht's in ein Restaurant, wo wir etwas zu uns nehmen werden, das hoffentlich auch gut gekocht ist. Dann gibt's Nachtisch. dann gibt es Hotel und dann geht es langsam zurück. Wir haben einen ganzen Tag, um zurück nach Horgen zu fahren. Weil in Horgen ist ja schon die nächste Etappe, da wo alles begonnen hat.
Da wo alles begonnen hat mit Escape, wie wir uns kennengelernt haben, da schließt sich der Kreis. Das heißt, das gute Leben, ein gutes Leben ist dann auch eine Grundlage auch für Veränderung, dass wir eben so vielleicht so werden oder so bleiben, wie du bist, so eigenartig optimistisch.
Also niemand will so bleiben, wie er ist. Das geht ja gar nicht. Aber ich glaube, ein bisschen Optimismus, warum nicht? Das ist wie ein Gewürz, oder?
Dankeschön, lieber Albert.
Ja, gern geschehen.
Kennst du dich bei Kunst aus? Dann gestand ich ihr, ich plane einen Kunstraub. Ich sagte ihr, ich frage dich, welche Kunst ich rauben soll und welche Kunst nicht. Ich fragte sie, stimmt es, dass du was von Kunst weißt? Sie sagte mir,
ich bewege mich im entsprechenden Dunstkreis.
Ich sagte dann zu ihr, komm, wir gehen zu mir. Sie fragte,
um über Kunst zu diskutieren.
schöne Ausstellung derzeit im Kunsthaus in Zürich. Da kann man über Kunst diskutieren, aber es ist ja alles, wie gesagt, Geschmackssache. Und die Bensalschütz, die wir eben gehört haben, hat sich 2017 zwar aufgelöst, hat aber 2023 vereinzelte Reunion-Konzerte gespielt. Es ist so schwer, sich aufzulösen. Das war Saalschutz, die Schweizer Band. Und wer das Gespräch mit Albert Jurimann nochmal nachhören möchte, der kann das gern tun auf radiofrei.de. Da gibt es eine wunderbare Mediathek und sämtliche Sendungen sind 7 Tage mit Musik nochmal nachzuhören. Man kann die runterladen und jederzeit hören und archivieren, wenn ihr wollt. Und die eben gehörte Sendung sowieso und das Gespräch mit Albert Jurimann auch. Da gibt es nochmal ein paar Fotos, unter anderem vom Schaffner, der die zwei Pfeifen, die er da, also nicht Albert und mich, sondern die zwei Dingsbumspfeifen, die Abpfiffpfeifen, also jetzt die Pfeifen praktisch, wo dann der Zug abfährt, kann man dann nochmal sehen und natürlich auch die schöne Landschaft und den Glacier Express. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Wir stehen im Dunkeln mit President.
Scheibe deiner warmen Bleibe
im Dunkeln.
Nachts alleine, wenn Spiegelbilder fratzenhaft erscheinen
im Dunkeln.
Es riecht nach Kaninchenbau, Erde rieselt sichtbar von den Hemdsärmeln
im Dunkeln.
Beglaubigt ihn auf Anhieb sehr viel besser noch als jahrelanges Kennenlernen. Man munkelt, er war ganz unten, hat vielleicht was abgezwackt, in den ausgebeulten Taschen seines Mantels abgepackt. Er krust in ihn, legt einen Finger auf das Lächeln, das auf seinen Lippen lauert, dünnes Eis final zu brechen. Verzieh dein Gesicht nicht so, die Bitterkeit verfliegt sehr bald, wie alles nicht von Dauer ist, so überhaupt und überall im Dunkeln, im Zwischenreich. Man vergisst sich leicht und ist sich trotzdem selber näher als zur Mittagszeit im Dunkeln.
Auf dem Dach von der Garage und der stand da in der Einfahrt. Hosentaschen voller Plastik sahen ein bisschen aus wie Leichnam, lächeln blass. Die Haut ist wachsig, Ausstrahlung Leonid. 1982, rote Rosen oder Nelken. Alles Tote muss auch welken und nun. Go and tell him, die Zeit vergeht so schnell. Die Stunden rennen und bis es hell ist, nur ein paar Sekunden hin. Er war der King auf diesem Dunkelfeld. Immer grad so Oberkante Unterwelt.
Im Dunkeln
stand der Schmierer als der Mittelsmann, da wo die Tage kurz sind, aber die Geschichten lang.
Im Dunkeln,
wo einem die Nacht schön auf den Pelz rückt, wo die Augen grauer Katzen funkeln wie ein frisches Geldstück.
Im Dunkeln,
wo Zeit nicht so die Währung ist, weshalb es stets ein Stück weit überraschend kommt. Das erste Licht des Tages, die Ampeln sind aktiv, die ersten Staus entstehen, die Vögel lauter als Sirenen, wenn wir nach Hause gehen.
Strenger Geruch aus Richtung schweißnasser Brust, aus beträchtlichen Höhen auf die Matratze gespuckt. Auf dem Laken mischt sich Asche mit den Spuren der Lust. Vor gut 4 Stunden erst die zweite Zopi geschluckt. Die Schulter, die luxiert und operiert werden muss, ist nicht der einzige Schaden, der hier kaschiert werden muss. Das selbstgerechte Denken versagt und gerade den Schutz. Selber schuld steht in der Fußnote zu jedem Verlust. Sie sagen, count your blessings, er zählt seine Blessuren. Er hängt an ihnen, wie andere an den Resten ihrer Jugend. Wird allerhöchste Zeit, die alten Freunde zu besuchen. Beim ersten Lichtstrahl kommt er wie ein Täufling aus der Dusche.
Daisy. President im Dunkeln, es gibt ihn noch. Und die Antilopen Gang gibt es auch noch. Man würde gar nicht denken, dass es da noch nicht veröffentlichte Songs gibt. Doch, ja, die haben mal nachgeschaut auf ihren Festplatten und haben noch Sachen gefunden. Schöne, richtige Beleidigungssachen. Und sie haben es wirklich getan. Sie haben einen Reim auf Halle gemacht. Also die haben sämtliche Städte beleidigt, in denen sie je gespielt haben. Und also nicht alle, aber viele. Und Halle auch dabei. Ne? Weiße Sneaker tragen alle von Rothenburg bis Halle. Das ist jetzt nicht von denen, aber wirklich Halle. Also ich bitte euch. Wir sind die Tour. Panikpanzer, Danger Dan, Nemesis und Kolja waren und sind die Antilopen Gang.
Ja, da hätte ich auch nicht dran gedacht. Das wird dumm. Aber egal, ich muss üben. Hier spricht Nemesis von der großen Antilopen Gang. Wir sind im März zusammen mit Form und Deloyal auf großer Deutschland- und Österreich-Tour. Kommt vorbei und checkt vorher dieses wunderschöne Lied, das wir exklusiv für hiphop.de gemacht haben. Exclusive!
Bremen betreten, sich daneben benehmen, mit Äther die Weser vergiften, Werder-Fans an den Haaren ziehen. Chaos, Kanji is weak. Arr.
Jetzt schließt das Volk den Gurt und erreicht ohne Turbulenzen die Abfahrt Oldenburg, wo sich Dorfjugendliche Penisbegriffe wie Kolben, Wurst, Brocken, Knust in Tropfen um die Ohren prusten.
Was Berliner Scheiß, Schwaben, Fremdenfeindlichkeit, ihr beurteilt Leute nach der Herkunft, merkt nicht, wie peinlich ihr seid, so ein Dreck. Ich hasse die Stadt, was für ein Glück, dass sie sich bald abgeschafft hat.
Ich schubste Elefanten aus der Schwebebahn in die Wupper, verkaufe die Stoßzähne an Großwildjäger aus Burma. Oh du, mein Wuppertal, sympathisch wie der Ku Klux Klan. Wenn ich hier bin, fühle ich mich wie Hitler in der Untergang.
Wien, du bedeutungslose, arrogante Hauptstadt eines Deutschland-imitierenden Landes. Nummerierte Bezirke, hässliche Menschen. Grüß Gott, Mokster Watschen, 16er Blechen.
Ich trinke gerne Kölsch, ich hab nichts gegen Köln. Köln macht sein Ding, es gibt auch Kölner, die was können. Allah, ich will. Ich wünsche euch viel Glück am Dom. Köln ist fast so schön wie Düsseldorf.
You are the world, wir sind die Tour. Ihr geht in Kur, wir auf Kultur.
Elektroschock, Hämorrhoiden, Waterboarding, Himmelkäse, angeschmitzte Holzstäbchen tief unter die Fingernägel.
You are the world, wir sind die Tour. Ihr geht in Kur, wir auf Kultur.
2011, Deutschland schafft sich ab. Antilopen, Base Dead Form,
Illoyal, Kaiserstadt, Scheiserstadt. Ach, wann wirst du endlich eingestampft? Was dumm, ich ficke diesen Kaiser Karl.
Bombe Atom auf dem Weihnachtsmarkt.
Was Salomon, hier kommt Herodes. Ich schlage die Statue mit Heeren des Todes. Dieser scheiß Breisgau, immer wenn er etwas schafft, sieht es doch nach Fleiß aus.
Meint, wie es singt und lacht, ist nichts als Krach. Form rappt nicht im Takt. Der Rhein steigt und Mainz weicht. Jeder in Mainz ist nur ein Heim.
München ist nicht peinlich, weil München reich ist. München stellt sich weltoffen, aber ist Bayern. Münchner sind Förster in Lederhosen, die verbotene Strophe der Nationalhymne jodeln.
Alle in Halle haben sie nicht alle. Scheiß Nazi-Ossis, nix verstanden. Und ich meinte was anderes, als ich sagte, ich würd gern in der Halle spielen.
Es sind die Väter, die den Müttern Zugang zu den Fohlen versperren, weil sie heißhungrig von lehmhaltiger Kohle zehren und im menstrualen Eifer ihre Männer Schuld auf deinen Hoden zerren. In welchem Ort ist sowas möglich?
Sulzbach-Rosenberg!
You are the world, wir sind die Tour. Ihr geht in Kur, wir auf Kultur.
Giftige Tränke aus Scheiße und Unkraut. Keiner von euch fickt mit der eisernen Jungfrau.
You are the world, wir sind die Tour. Ihr geht in Kur, wir auf Kultur.
Ich widme diese Tour persönlich Christian Strohbeck. Gar kein Mensch vor ihm war jemals so wack.
Ja, und Münster, Gießen, Erlangen und Leipzig. Vergessen, aber naja, ist egal.
Dresden, da würde mir noch einiges einfallen. Verschiedene Reime. Ich höre auf zu reimen und zu sprechen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Mein Name ist Carsten Rose. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International. Und die Sendung ist nochmal nachzuhören, 7 Tage lang auf unserer Mediathek. Und das Gespräch mit Albert Dürrimann ebenfalls. Wir enden mit Schadenfreude. Das haben die Engländer übernommen im englischsprachigen Raum, Schadenfreude. Und wir hören eine super extended Version von Bugs the Dury, Schadenfreude. Tschüss, macht's gut. Euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine gute Zeit. Schadenfreude.
Chocolate Boner.